Wir haben heute Morgen ein wunderbares Thema und einen wunderbaren Abschnitt aus Gottes Wort. Ihr seid in eurer Betrachtung des Philipperbriefs bei Kapitel 4, Kapitel 4, 1 bis 9. Und in der Tat ist eine ganz wesentliche Aussage dieses Textes die Freude. Es ist ja zunächst mal für uns irgendwie eine Emotion. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die uns freuen. Vielleicht, wenn ich morgens einigermaßen schmerzfrei aus dem Bett komme. Vielleicht ist es für andere ein wunderbares, großes Frühstück mit genau den Dingen, die ich gerne esse. Dinge, die in meinem Arbeitstag in der Familie gelingen. Vielleicht abends das Feierabendbier, die Runde mit dem Mountainbike noch abends irgendwie hier durch die Wälder um Haiger, wo immer ihr wohnt. Das wird jeder von uns irgendwie ganz anders auch empfinden, was mich freut, worauf ich mich freue, was mir vielleicht auch die Freude raubt und nimmt. Und hier schreibt Paulus an einer Stelle, freut euch. Ist ja leichter gesagt als getan. Ja, diese Emotionen, die dann so befohlen werden. Jetzt seid mal alle richtig begeistert. Jetzt freu dich doch mal. Aber wir werden hier drauf gucken miteinander und lassen uns mal auf diesen Text ein in Philipper 4. Paulus begründet das auch, warum und wie man sich freuen kann, auch in schwierigen Umständen. Ja, und dass Paulus das schreibt, ihr habt diesen Brief ja auch durchgearbeitet, da spricht er auch von seiner eigenen Gefangenschaft. Also er schreibt das nicht von Ibiza oder Mallorca oder aus einem wunderbaren Seniorenheim, sondern wahrscheinlich aus einem römischen Gefängnis. Er spricht davon am Ende von Kapitel 1, dass auch die Christen in Philippi auf Widerstand stoßen, dass sie in einen Kampf gestellt sind, Umstände, die wahrscheinlich nicht vergnügungssteuerpflichtig waren. Und auch in Kapitel 3 spricht er ja auch, ihr habt das letzten Sonntag gesehen, von Menschen, die irgendwie am Ziel des Lebens in Christus vorbeileben. Alles nicht einfach. In dieser Situation oder aus dieser Situation heraus schreibt Paulus das und an diese Empfänger. Also Paulus war da keineswegs naiv. Lebte nicht irgendwie auf Wolke 7 und hat die Welt nicht verstanden. Nein, der war da mit beiden Füßen sehr fest auf dem Boden, diese Wirklichkeit. Und er schreibt da also, meine lieben Geschwister, nach denen ich mich sehne. Meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Meine Geschwister, nach denen ich mich sehne. Paulus, der diese Gemeinde selber gegründet hat auf der zweiten Missionsreise, der scheinbar immer wieder mit dieser Gemeinde auch im Kontakt war, besonders inniges Verhältnis zu dieser Gemeinde hatte. Ich sehne mich nach euch. Der Einsamkeit eines Gefängnisses mit all den Begrenzungen, die damit gegeben waren, die Sehnsucht nach Gemeinde, die Sehnsucht mit den Geschwistern. Und er kann hier schreiben, nach denen ich mich sehe, meine Freude und meine Krone. In all dem anderen, was Paulus sicher ein Leben lang auch gefreut hat, war ja auch ein Mensch wie du und ich, ist hier der Gedanke an die Mitchristen, Brüder und Schwestern, Grund zur Freude, Grund zur Dankbarkeit. Wäre spannend, mal in einer stillen Stunde zu fragen, was ist denn so meine emotionale Reaktion auf meine Gemeinde? Ich mal an meine Gemeinde denke unter der Woche. Was kommt da so bei mir hoch? Ist da auch sowas wie Freude? Wie Dankbarkeit freue ich mich auf den Sonntagmorgen, auf die Gelegenheit, nicht nur Gott zu begegnen, das könnte ich vielleicht ja sogar noch zu Hause, sondern auch den Geschwistern zu begegnen, Menschen in der Gemeinde zu begegnen, mit denen ich vielleicht über Jahre, über Jahrzehnte unterwegs bin, wo wir in Kleingruppen sehr verbindlich, sehr vertraut miteinander leben, wo wir Anteil nehmen am Leben der anderen, wo wir rauschende Hochzeitsfeste feiern, andere Feste feiern, wo wir aber auch miteinander hier bei einem Sarg stehen, drüben auf dem Friedhof, Anteil haben an unserer Trauer, wo wir uns besuchen in unserer Not, in unserer Krankheit, wo ich sein darf, nicht nur vor Gott, wie ich bin, sondern auch vor anderen Menschen, meine Freude und meine Krone. Das, worauf Paulus, salopp gesagt, stolz ist, ja, das krönt sein Leben. Nicht irgendwelche individuellen Verdienste und Leistungen und sonst etwas, sondern die Gemeinde in Philippi, die herzliche Verbundenheit, die Gemeinde, meine Freude und meine Krone. Eine interessante, wichtige Perspektive. Wir können uns fragen, was hindert mich denn auch dran, meine Gemeinde so zu sehen? Sind die hier alle einfach nur irgendwie seltsam und schräg? Also zumindest in der Fachliteratur kommt das mal vor. Hier wird es nicht so sein. Aber vielleicht liegt es ja auch manchmal an mir, dass meine Gemeinde eben nicht meine Freude und meine Krone ist. Das macht uns Deutsche ja auch so liebenswürdig, ja, dass wir so ziemlich alles scharf kritisieren können, dass wir immer nur die Defizite und die Probleme sehen. Und mit der Perspektive brauche ich dann bei den Geschwistern auch nicht lange suchen, um fündig zu werden. Anstatt dass ich mich an dem freue, was da ist, was Gott schon alles gewirkt hat, was ich in meiner Gemeinde an lebendigen, gelebten Glauben sehe, was ich an Jesus Nachfolge sehe, wie sich Menschen meiner Gemeinde in Schulen, in Altenheimen, in schwierigen Familiensituationen, an ihren Arbeitsplätzen, sonst wo vom Evangelium her verhalten, wo dabei ganz vielen die Früchte des Heiligen Geistes erkennbar sind, wo ich sehen darf, wie im Leben der Geschwister Gott am Wirken ist, konkrete Veränderung, Früchte der Heiligung, ein neues Leben. Und wenn ich so mit dieser Brille auf die Gemeinde gucke, dann ist es sehr viel leichter zu sagen, meine Freude und meine Krone. Ich will das lernen, nicht nur die Defizite zu sehen, sondern all das zu sehen, was Gott bereits getan hat, was der Heilige Geist unter uns wirkt, die Einsatzbereitschaft der Geschwister, was sie alles tun für andere, vielleicht auch für mich. Steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Keine detaillierten Erklärungen, Ausführungsbestimmungen oder irgendwelche großen Visionen. Steht fest in dem Herrn. Bleibt ganz nahe an Jesus dran. Darauf wird er später auch nochmal zurückkommen, ja. In dem Herrn, bei Gott, bei Jesus. Da liegen unsere ganz großen Ressourcen. Nicht unbedingt in unser Miteinander, weil wir alle so toll wären und weil wir alle so gut zusammenpassen. Wenn das bei Einzelnen der Fall ist, kann man sich drüber freuen. Sondern was uns verbindet, ist doch der gemeinsame Glaube an Jesus, die gemeinsame Jesus-Nachfolge. Und dann wird Paulus sehr konkret, was Gemeinschaft auch gefährden kann. Euodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich. Zwei Schwestern in der Gemeinde, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Mitten so in einem Brief an eine ganze Gemeinde werden jetzt zwei Leute namentlich erwähnt. Ja, da wäre ich gerne dabei gewesen, als dieser Brief das erste Mal vorgelesen wurde. Die Philipper werden gewusst haben, was das Problem war. Irgendwie haben diese beiden Frauen sich verhakelt, waren nicht mehr beieinander. Und er bittet dann auch jemand vor Ort, auch hier wissen wir wissen nicht, wer es war. Ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Denn sie, diese beiden Frauen, haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Wir wissen nicht, war das in Philippi vor Ort, wo sie zusammen mit Paulus das Evangelium in der Stadt, über die Grenzen der Stadt hinaus verbreitet haben. Waren sie mit Paulus irgendwie an einem anderen Ort, finden wir zwei, könnte man sagen, Evangelistinnen in dem großen Kreis der Mitarbeiter des Paulus, die das Evangelium verkündigt haben. Ihre Namen stehen im Buch des Lebens. geht nicht um menschliche Anerkennung. Vieles, was Menschen in Gemeinden machen, was auch hier geschieht, wird gesehen. Vielleicht dankt man euch, gibt es dafür Anerkennung, einen Händedruck, ein ernstes Danke. Andere Dinge, die ihr hier tut für die Gemeinschaft, für die Gemeinde, wird niemand sehen, wird euch niemand danken. Das tut ihr einfach für Jesus, aus Dankbarkeit. Dafür, dass ihr im Buch des Lebens steht, dass ihr ewiges Leben habt. Wir wissen nicht genau, worüber diese beiden Frauen sich entzweit haben. Irgendwie haben sie sich verhakelt. Und für Paulus ist das so wichtig, ja, dass er sie auffordert, kommt wieder zusammen. Ja, er bittet sogar jemand, wer immer das war, ihnen beizustehen, irgendwie zu vermitteln zwischen den beiden. So etwas soll nicht einfach im Raum stehen bleiben und Gemeinschaft belasten. Also wir kennen das ja aus der Fachliteratur. Ja, da werde ich irgendwie in der Gemeinde mal nicht so ernst genommen, wie ich doch meine, das ist meine langjährige Mitgliedschaft, meine regelmäßigen Gemeindebeiträge und überhaupt meine guten Vorstellungen verdienen würden. Da wird das, was ich tue, nicht gesehen und nicht gewürdigt. Und das kratzt irgendwie an meiner Eitelkeit. Das kränkt mich. Da hatte ich eine gute Idee, die niemand aufgegriffen hat. Oder die Mehrheit der Gemeinde hat bewusst dagegen entschieden. Da habe ich doch so drauf insistiert, dass wir in dem Neubau eine Orgel brauchen, weil schon Johann Sebastian Bach das Evangelium am besten mit der Orgel verkündigt hat. Und dann haben die Geschwister sich für ein Schlagzeug entschieden. Oh, wenn das der Bach wüsste und vor allem der Herr Jesus. Ich karikiere. Also da gibt's ja genügend Gründe, wo man sich verhackeln kann. Es sind Missverständnisse. Vielleicht habe ich es gar nicht richtig verstanden, was der andere gesagt hat oder wirklich gemeint hat. Und anstatt, dass man versucht, die Dinge zu klären, das ist ja auch mühsam, das gebe ich ja auch zu, geht man dann so einfach auf Distanz zueinander. Da kühlt irgendwie was ab. Ach ja, da ist der Bruder so und so oder die Schwester so und so. Naja, da bleibe ich auf Abstand, man grüßt sich höflich. Den Rest von Kinderstube habe ich ja. Und ansonsten gibt es ja genügend nette und gute Geschwister in der Gemeinde. Ich muss es ja auch gar nicht mit jedem können und so kann man das dann wunderbar wegerklären. Und irgendwie belastet es Gemeinschaft doch. Und das war Paulus so wichtig, dass er sie ermahnt, ja, findet euch wieder. Und interessant, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Das ist die gemeinsame Ausrichtung. Das ist wie im Zeichenunterricht, ja, der Fluchtpunkt, auf den irgendwie alles zugeht. Und wenn das unser gemeinsames Ziel ist, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, auf Jesus hin, wenn es nicht um mich geht, um meine Vorstellungen, wie das hier sein müsste, damit ich komme und mitarbeite und gerne komme und mich hier wohlfühle, wenn das nicht das Kriterium ist, sondern Jesus. Wenn wir gemeinsam aufs Kreuz zugehen, dann selbst wenn wir sehr weit auseinander sind am Anfang, werden wir immer näher auch ans Kreuz kommen, aber auch immer näher zusammenkommen. Also hier ein ganz wunderbares Prinzip, dass sie eins seien in dem Herrn. Dass es nicht um mich und meine Vorstellungen geht und dass ich gewürdigt und gesehen werde und so weiter und so fort, sondern dass wir gemeinsam uns auf Jesus zu bewegen. Vielleicht sind ja auch hier, oder hier werden sicher auch Geschwister sein, ja, die seelsorgerlich begabt sind, die anderen beistehen können, die vermitteln können. Lasst euch das gefallen. Nehmt diese Predigt zum Anlass, falls hier doch irgendwo eine Euodia und eine Syntyche sein sollten, ein Günther, ein Klaus, ein Werner, ein Kevin, da könnte man jetzt ganz viele Namen nennen, geht aufeinander zu. Da, wo es Dinge zu klären gibt, wenn ihr euch schwer tut, nehmt jemand anders dazu. Geschwister aus der Gemeindeleitung und andere können euch da Namen nennen und stehen euch sicher auch zur Verfügung. Seid miteinander eines Sinnes. Kämpft weiter miteinander für das Evangelium. Und dann kommt jetzt nach diesen einführenden Aussagen des Paulus diese Aufforderung. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Es ist ganz selten in der Bibel, dass so eine Aufforderung gleich zweimal hintereinander kommt. Also hört es ganz gewiss. Interessant, zwei Dinge, die hier Paulus sagt. Freut euch in dem Herrn alle Wege, immer, überall, unter allen Umständen. Das ist ja im ersten Moment ein Riesenanspruch. Wie soll denn das gehen, dass ich mich gelegentlich freue oder auch sogar oft freue, vielleicht weil ich sowieso positive Grundstimmung habe, aber immer alle Wege, das ist menschlich nicht zu machen. Und er fügte aber hinzu, freut euch in dem Herrn, im Aufblick auf Gott, im Aufblick auf Jesus. Die Lebensumstände des Paulus waren alles andere als erfreulich in einem Gefängnis. Und auch für die Philipper, wenn wir den ganzen Brief lesen, war manches schwierig, deutlich schwieriger als für uns. Aber mit dieser Perspektive, ja, freut euch in dem Herrn. Unabhängig von meinen Umständen habe ich Gott als den Schöpfer und Erhalter dieser Welt vor Augen, der alles hält. Ich habe vor Augen Gott, den Erlöser, der uns in Christus, der uns am Kreuz seine Liebe gezeigt hat. Gott aber weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, sagt Paulus im Römerbrief. Gott, der Erlöser, Gott, der gegenwärtig ist, der da ist, Gott, der kommen wird, seine Herrschaft vollenden wird, allem Unrecht, aller Ungerechtigkeit, aller Not, allem Leid, allem Krieg ein Ende setzen wird, der seine Herrschaft vollenden wird, Gott, der gerne rettet und richtet, der einmal seine Herrschaft durchsetzen wird und Menschen zur Verantwortung ziehen wird, die brutalst andere massakrieren und terrorisieren und abschlachten, die aber auch die zur Rechenschaft ziehen wird, die ihre Macht und Gewalt anderweitig, unverhältnismäßig einsetzen. Im Aufblick auf diesen Gott kann ich mich tatsächlich unabhängig von den Umständen freuen. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Freund gefragt, Christoph, warum freust du dich nicht? Irgendwie morgens, hör mal, beacht an einem regnerischen Tag. Ich hätte ihn in dem Moment umhauen können. Habe ich nicht. Mich nur geärgert. Aber dann drüber nachgedacht. Ja, warum freue ich mich nicht? Jetzt lasse ich mir diesen nasskalten Morgen, ich war mit dem Fahrrad unterwegs, irgendwie, bin ja nicht aus Zucker, lasse ich mir irgendwie so die Stimmung verhageln und ich habe eigentlich so viel Grund, mich zu freuen. So viel Schönes, ja, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. So vieles, was er mir in Christus geschenkt hat und schenken wird. Wie reich ich gesegnet bin. Und wenn ich mich daran erinnere, dann ist tatsächlich der verregnete Morgen oder vielleicht auch die chronischen Schmerzen oder eine schwierige Familiensituation, schwierige Situation an meinem Arbeitsplatz. Was auch immer es sein mag, was menschliche Existenz ausmacht und was auch vor unserem Gemeindehaus nicht Halt macht. Wenn ich all das vor Augen habe in dem Herrn, fällt dann doch ein anderes Licht auch auf das, was mir die Freude nehmen will, was mir die Freude verdirbt. Und ich darf tatsächlich mich in Christus freuen, wie es in dem alten Kirchenlied heißt, in dir, in Gott ist Freude, in allem Leid. Das haben Menschen geschrieben, die den 30-jährigen Krieg erlebt haben. 30 Jahre Gewalt, Terror, Hunger, Plünderung und so weiter. In dir ist Freude, in allem Leid. Was für eine Perspektive. Eure Güte lasst allen Menschen kund sein. Eine der Früchte des Heiligen Geistes, dass Gott uns umgestaltet. und dass das irgendwie auch erkennbar wird und deutlich wird und rauskommt. Ist es die gute Tat, dass ich jemand helfe? Ist es das freundliche Wort? Ich bin am Freitagmorgen im Baumarkt einem alten russlanddeutschen Bruder begegnet, der wildes Leben hinter sich hat, aber so einen freundlichen, barmherzigen, wohltuenden Blick. Also wenn der einen anlacht, das ist wie wenn man so ganz wunderbar umarmt wird. Ich habe die ganze Zeit, während ich an der Kasse stand und wartete, bis ich dran war, ihn immer wieder angeguckt und irgendwie die Güte, die dieser Mensch ausstrahlt, in mich aufgesogen. Eure Güte lasst allen Menschen kundtun. Wofür sind wir als Gemeinde, als Mitglieder dieser Gemeinde in Haiger bekannt? Sind wir die, die alles besser wissen, die anderen irgendwie gebeten oder ungebeten den Rost runter machen, die vielleicht von oben herab reden? Sind wir die, die für ihre Güte bekannt sind? Das sind die Menschen, die mit anpacken, die hilfsbereit sind, die teilen. Das sind die, die ein freundliches Wort haben, die einfach auch mal stehen bleiben, sich die Zeit nehmen, mal mit einem Migranten, mit einem älteren Menschen, mit anderen zu sprechen, die sie freundlich ansehen. Eure Güte lasst allen Menschen kund sein. Der Herr ist nahe. Ein großes Thema im Alten und im Neuen Testament. Es bezieht sich nicht in erster Linie auf die Wiederkunft Jesu, so sehr wir die im Blick haben und uns darüber freuen dürfen, sondern es ist die Zusage. Mitten in all dem, was sie erlebt. Ja, und die Philipper wurden angefeindet, waren eine Minderheit in dieser römisch geprägten heidnischen Stadt. Paulus selber ist dort böse zugerichtet worden, war im Gefängnis in Philippi. Alles schwierig. Und hier die Zusage, der Herr ist nahe. Euch als Gemeinde, jedem von euch ganz persönlich. Wo immer ihr nachher hingeht oder wo immer ihr auch die Übertragung anschaut, seid ihr nie an einem gottlosen Ort, sondern der Herr ist immer nahe. Deiner Ehe, deiner Familie, der Begegnung mit den Schwiegereltern, mit den eigenen Eltern, Kindern, Schwiegerkindern, deinem Arbeitsplatz, ob im Büro oder irgendwo an der Werkbank oder auf dem Traktor, in Ausbildungsstätten, wo wir sind, in den Seniorenheimen, in der Nachbarschaft. Ich darf wissen, wo immer ich bin, der Herr ist mir nahe. Ja, es mag gottlose Menschen geben, aber es gibt keine gottlosen Orte. Spätestens, wenn du dorthin kommst, ist Gott auch dort. Sieht dich dort, hält dich dort, trägt dich dort, gibt dir Mut und Kraft und kann und will dich dort gebrauchen. Und jetzt in Vers 6 noch das große Rezept gegen Sorge. Wir leben ja irgendwie gefühlt im Dauerkrisenmodus. Hatten ja gehofft, irgendwann ist diese elende Pandemie vorbei. Dann haut das Klima und der Klimawandel mit aller Wucht rein. Dann der Ukraine-Krieg. Jetzt die ganze Frage, wie sollen wir in unserem Land umgehen mit den vielen Menschen, die nach Deutschland kommen. Jetzt seit einer Woche wieder ein Riesenkonflikt im Nahen Osten, der alles Potenzial hat zu eskalieren. Irgendwie sind wir im Dauerkrisenmodus und es könnte einem ja wirklich den Schlaf rauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich versuche jeden Tag die 7 Uhr Nachrichten anzugucken. Und wenn man dann nach Sport und Wetter die Flimmerkiste ausmacht, ich sitze da manchmal ganz geplättet in meinem Wohnzimmer. Könnte man sich wirklich Sorgen machen? Und dann schreibt Paulus, sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Sorgen werden abgegeben. Sorgen bitte weiterleiten, die Hände falten. Und das, was uns ins Grübeln bringt, ja, wo man nächtelang wach liegen könnte. 2, 3 Uhr morgens aufwacht und kurze Zeit später sitzen einem die ganzen Sorgen auf dem Brustkorb, dass man nicht mehr einschläft. So Situationen, faltet die Hände. Lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. In allen Dingen. Geistlich, leiblich, was auch immer. Wir dürfen und können aus allem ein Gebet machen zu dem Gott, der uns nahe ist, der unsere Situation kennt. Ich finde das so tröstlich, ja, dass wenn ich bete, ich Gott nicht erst meinen Namen und meine Adresse nennen muss, vielleicht mit Geburtsdatum, vielleicht noch die genauen Daten, wo ich bin, damit Gott weiß, wo ich bin, dass ich Gott nicht ausführlich meine Situation und meine Umstände erklären müsste, sondern dass Gott das eh alles längst weiß. Und dass ich ihm dann mein Herz ausschütten kann, meine Bitten, mein Flehen um seine Hilfe, meine Danksagung in allen Dingen. Ich habe mir das vor vielen Jahren schon zu einer Gewohnheit gemacht, abends, wenn ich so im Bett liege, einfach nochmal den Tag durchzugehen und durchzudanken. Für all das Gute, was auch an diesem Tag war. Zu danken, dass Gott auch in schwierigen Situationen dabei war. Und ich kann es euch nur empfehlen, probiert das mal aus. Man schläft dann mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Stimmung ein, mit großer Dankbarkeit für all das Gute, was Gott uns getan hat an jedem Tag. Für all das Gute, was er in Christus für uns getan hat, was er uns in der Gemeinschaft der Geschwister schenken will. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der Friede Gottes, das ist zunächst Römer 5,1, so haben wir nun Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Weil Gott Gott ist, weil Gott nahe ist, ist es dann auch ein Frieden, der alle menschliche Vernunft übersteigt. Ein Frieden auch in Situationen, wo ich vielleicht innerlich aufgewühlt bin, wo alles Mögliche auf mich einströmt, mich belastet, darf ich um den Frieden Gottes bitten, darf ihn spüren. Der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Da bekommen wir, wie an vielen Stellen in diesem Text, diese Ausrichtung in Christus Jesus. Ja, da wird mein Herz, meine Emotionen, meine Sinne, mein Verstand, wir dürfen sicher auch zufügen, unser Leib, es hängt ja alles eng zusammen. Da kommen wir zur Ruhe in der Ausrichtung auf Jesus, wenn wir ihn vor Augen haben. Wenn wir uns das überlegen, merken wir, wie heilsam das eigentlich ist, wir Jesus kennen, wenn wir ihm nachfolgen, was das ganz unabhängig vom ewigen Leben und all dem anderen, was uns in Christus geschenkt ist, was das für eine enorme Ressource ist, dass wir diese Perspektive haben, der Friede Gottes, der alle menschliche Vernunft, alles menschliche Verstehen und Handeln und Können weit überschreitet, der bewahrt uns. Weiter, liebe Geschwister, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Es ist interessant, ja, dass Paulus jetzt kein detailliertes ethisches Regelwerk entfaltet, wie sich alle Christen aller Zeiten in jedes Detail zu verhalten hätten, sondern es sind so einige allgemeine Prinzipien. Seid bedacht, was wahr ist, ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob. Da vertraut Paulus drauf, dass der Heilige Geist die Geschwister uns leiten wird, uns zeigen wird, was das jeweils ist in unserem Alltag und in unserer Situation, wo immer in der Kirchengeschichte Christen angefangen haben, ein sehr detailliertes Regelwerk aufzustellen. Wir haben das ja teilweise in vergangener Zeit auch aus Freikirchen getan. Da wurde dann sehr genau diskutiert, wer sich wie anzuziehen hat, ja, wie lange ein Rock sein muss oder eben nicht sein muss, ob man jetzt eine Krawatte tragen darf oder als Zeichen der Eitelkeit einen Ehering, ob man einen Fernseher haben darf, darf man tanzen, an welcher Art von Tanzen dürfen Christen wie teilnehmen und so weiter und so fort. Der Regel hat das nicht geholfen, hat oft in die Gesetzlichkeit geführt. Und dann hat man Jesus Nachfolger an irgendwelchen Äußerlichkeiten festgemacht. Ich habe einen Nachbar mit so einem leicht, charmant gesagt, christlichen Schaden, der also selber nicht Christ sein will, weil er doch gerne am Wochenende mal nach getaner Arbeit ein Bier trinken würde. Ein grundsolider, äußerst fleißiger Mann. Und irgendwie hat er den Eindruck, das dürfe man dann als Christ nicht. Ob er dann die richtige Entscheidung getroffen hat, sei dahingestellt. Aber schade, ja, wenn sich Jesus Nachfolge dann auf solche Dinge irgendwann reduziert, auf Äußerlichkeiten, und wir das, was Paulus hier uns vor Augen malt, was wahr ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, was eine Tugend hat, wenn wir das vor Augen, aus den Augen verlieren. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Aber Paulus in seinen Zeiten in Philippi ein Vorbild. Sie von ihm gehört haben, was sie in seinem Leben beobachten konnten, das tut. Würde ich mir wünschen, ja, dass wir in der Gemeinde füreinander solche Vorbilder sind. So ein Mensch, der zum Glauben kommt, hier sehen kann, ganz vielen Männern und Frauen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Prägung. Das macht ja Gemeinde auch so spannend, dass er oder sie an uns sehen kann, was es heißt, Christus im 21. Jahrhundert hier in Haiger nachzufolgen. Dass hier jungen Geschwister Vorbilder finden. Menschen, die ihr Leben mit ihnen teilen, die ihre Häuser öffnen, die ihnen erzählen können, was sie mit Gott erlebt haben, wie Gott sie getragen hat, wie sie in schwierigen ethischen Situationen wussten, was zu tun ist und es tun konnten. Das wäre ja so ein Merkmal auch christlicher Gemeinschaft, ja, dass wir da einander Vorbilder sind, uns aneinander orientieren können, voneinander lernen können. Das setzt voraus, dass wir uns öffnen, dass wir einander Anteil geben an unserem Leben, dass wir unsere Häuser öffnen, dass wir aufeinander zugehen. Das war für mich damals, als ich junger Pastor war in Stralsund, eine der großen Überraschungen. Ich dachte, dann soll ich nun auch alte Geschwister irgendwie begleiten, die meine Großeltern sein könnten, die 50 Jahre in der Nachfolge stehen. Und jetzt kommt der junge Pastor, was soll ich denen denn schon geben? Werden die mich überhaupt ernst nehmen? Das haben sie, aber das viel Schönere war, die haben in unseren Gesprächen angefangen, aus ihrem Leben zu erzählen. Da kam so das ganze 20. Jahrhundert mit seinen Höhen und aber auch Abgrundtiefen vor. Haben erzählt, wie sie da Gott und Gottes Gegenwart und Gottes Hilfe erlebt haben, wie er sie getragen und begleitet hat in Krieg und Flucht und so weiter und so fort. Ich bin jedes Mal reich beschenkt weggegangen. Dachte manchmal, Moment mal, wer dient jetzt hier eigentlich wem? Ja, wer besucht jetzt hier eigentlich wen? Wer betet jetzt hier eigentlich für wen? Wunderbar, wenn man solche Vorbilder im Glauben findet, und dadurch ermutigt und angespornt und getröstet wird. Sucht euch solche Menschen und teilt gerne und willig, was ihr empfangen habt. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Gott, der uns den Christusfrieden schenkt. Gott, der uns zum Frieden befähigt und der uns auffordert, auch aufeinander zuzugehen, Frieden zu suchen, in Einheit, in Eintracht beisammen zu sein. Und wir hatten ja gesehen, das ist möglich, wenn wir uns alle ausrichten auf Christus, wenn wir dieses gemeinsame Ziel vor Augen haben und auf dieses gemeinsame Ziel zugehen, dann werden wir auch zueinander kommen. Und dann geht es nicht in erster Linie um meine Empfindlichkeiten und um meine Eitelkeiten, wie das alles so sein müsste, wie ich meine, sondern dann soll es Christus gefallen. Und wenn es ihm gefällt, wenn er mit den Geschwistern kann, dann soll es mir auch gefallen, dann will ich auch mit den Geschwistern können. Freut euch in dem Herrn. Und abermals sage ich euch allen, freut euch. Amen.